1989 hat Peter Pössl die ersten Anfänge gemacht mit seinem Urpössl. Die Reisemobilhersteller, die haben das Segment links liegen gelassen, weil die gesagt haben, das ist ja gar kein Reisemobil und ist für unsere Kunden ja gar nicht interessant. Ich glaube, niemand hätte damals gedacht, dass so ein ausgebauter Kastenwagen jetzt hier so einschlägt, wie es momentan jetzt ist.
Dein Pössl, der Inside Pössl Group Podcast.
Hoher Besuch heute bei uns. Zum einen natürlich, er gehört zum Inventar, Mr. Kastenwagen, Robert Hein.
Hallo Jan.
Schön, dass du da bist. Und der Chef ist von alles, Markus Wahl.
Hallo Jan.
Vielen Dank für die Zeit. Wir wollen heute mal einen Blick zurückwerfen, wie alles begann. Jeder, der einen Pössl fährt, will natürlich auch wissen, wo kommt mein Auto her? Was ist die Geschichte dahinter? Und da werden wir heute viele Antworten bekommen, die gar nicht so bekannt sind. Also Inside Pössl Group XXL heute sozusagen. Wir starten im Jahr 1989.
Ja.
Die Mauer fällt. David Hasselhoff steht mit Blinkjacke auf dem Brandenburger Tor.
1989 war die Pössl Freizeit und Sport GmbH noch ein sehr, sehr übersichtliches Unternehmen. 1989 hat Peter Pössl die ersten Anfänge gemacht mit seinem Urpössl. Das hat mit dem jetzigen Kastenwagen eigentlich fast gar nichts zu tun. Er hat damals einen Ford Transit, damals gab es Ford Transit Kastenwagen genommen und hat ein eigenes Hochdach auf diesen Ford Transit gemacht, ist auch in Deutschland hergestellt worden und hat so die ersten Urpössls gebaut.
Man macht ja nicht einfach so ein Dach auf ein Fahrzeug drauf.
Das ist ein GfK-Dach gewesen. Damals war ich natürlich noch nicht dabei, ist weit vor unserer Zeit gewesen. Das Dach, das hat Peter Pössl eigenständig machen lassen und diese Urpössls, die entstanden dann hier in Deutschland. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, es wurden nur ganz, ganz wenige davon produziert. Wir reden jetzt hier von einer Handvoll Fahrzeuge, die damals ausgebaut worden sind, der Ford Transit. Richtig schönes Auto, damals schon ein Ford Transit mit eigenem Hochdach. Und der Innenausbau, der konnte sich auch sehen lassen. Also er hat damals eigentlich auch schon die Möbel gehabt, Sitzbänke gehabt. Das waren eigentlich hier so die ersten Anfänge von Peter Pössl.
89, so, und dann gab es dieses Fahrzeug. Das ist im Grunde aber aus einer Hobbyidee entstanden, oder?
Das ist mit Sicherheit aus einem Hobby entstanden, weil eigentlich der Peter Pössl damals nichts mit der Branche zu tun gehabt hat. Er kam eigentlich aus der, heute würde man sagen, IT-Branche.
Ja.
Damals hat er schon sich mit diesen damals Lochstreifenlasern und IT-Systemen, die es halt damals gegeben hat, befasst und kam da eher eigentlich hobbymäßig irgendwo dazu. Das ist damals gewesen der Ford Transit Family. Auch das hat es damals schon gegeben.
Also 89, Peter Pössl wacht morgens auf, kommt auf die Idee, ich würde gerne ein Auto ausbauen, mach das dann so. Dann ist dieser erste Wagen, den wir jetzt gerade besprochen haben, der ist jetzt mal da. Hat ein bisschen rumprobiert, ja. Dach draufgeschraubt. Das ist aber jetzt, wir sind weit entfernt von irgendeiner Serienproduktion oder von irgendeiner Kommerzialisierung zu dem Thema, sondern er hat es für sich gebaut und ist dann damit rumgefahren.
Wie gesagt, es sind einige Fahrzeuge dann so ausgebaut worden und 91 hat er dann nochmal ein weiteres Fahrzeug gebaut und ich meine, damals, also das waren unter dem Namen Sputnik, Gemini und Apollo 1 und Apollo 2, hat er dann auch Fahrzeuge gebaut, beispielsweise ein Ford Transit Pickup Alkoven, also waren schon sehr für damalige Zeit mutige Fahrzeuge.
Schon sportlich, also ja. Da ist dann schon mehr Dach mit dabei, das sieht dann schon mehr aus, so jetzt vergleichbar, wie wir es jetzt kennen.
Ja, mit so den Aufsatzkabinenfahrzeugen, die du jetzt von Tischer und Konsorten kennst, das ist eigentlich genau die Dichtung, die er damals schon eingeschlagen hat.
Also 89 baut er den ersten, dann noch einen. Was macht man mit so vielen Autos? Also wenn ich so ein Auto habe...
gebaut. Ja, es sind insgesamt, also nach Überlieferung, was ich da mit Peter Pössl gesprochen habe, es sind insgesamt von diesen Autos insgesamt 10 Autos gebaut worden, dann nichts mehr.
Was macht man denn mit 10 Autos?
Ja, das war halt einfach damals ein...
Hat er Spaß gehabt, oder?
Wahrscheinlich hat er Spaß gehabt, ist dann eingeschlafen und dann hat Peter Pössl, was Reisemobil anbelangt, jahrelang nichts gemacht. Und eigentlich hat er die Idee erst wieder aufgenommen 1995.
Was ist denn in diesem Zeitfenster dann zwischen 91 und 95 passiert?
Die sind schon verkauft worden, aber das waren zwei Handvoll Fahrzeuge und danach war zunächst mal Ruhe. Mhm. Um Himmels Willen hat er wahrscheinlich auch kein Geld verdient, also war mit Sicherheit auch da knapp bei Kasse und die Idee hat er erst wieder 95 aufgenommen.
Er hat das noch nicht angemeldet, wir sind jetzt hier immer noch im absoluten Hobbybereich.
Wir sind im absoluten Hobbybereich und 95 hat er dann wiederum die Idee gehabt, es war ja ein Tüftler, der Peter Pössl, hat er wiederum die Idee gehabt, dass er Wohnwagen gesehen hat, einen kleinen Wohnwagen gesehen hat. Und die Idee war einfach die, dass er sagt, Mensch, das Innenleben dieses Wohnwagens, den packt man doch jetzt hier einfach in das Serienkastenwagen. Und damals hat es schon hier den Boxer, den Ducato gegeben. Das ist ja eigentlich das Auto, wo aus Seville, aus Italien kommt. Und so sind eigentlich hier die richtigen Anfänge gewesen, 95, 96, wo man dann gesagt hat, bauen wir doch hier bitte, ist zu meinem Ausbau gegangen, bauen wir doch bitte hier das Innenleben dieses Wohnwagens in einen Serienkastenwagen rein. Ich verkaufe das in Deutschland und in Österreich, versuche eine Vertriebsorganisation aufzumachen. Und der, wo das damals ausgebaut hat, das war in Slowenien die Firma Adria. Mit denen hat er dann sich da geeinigt. Und ja, so kam eigentlich hier Peter Pössl eigentlich zum gewerbsmäßigen, richtigen Serienausbau eines Kastenwagens, wo er dann wirklich auch beruflich und mit der Firma angefangen hat, es richtig zu verkaufen.
Weil das Feedback gut war und weil er gespürt hat, da gibt es eine Nachfrage. Lass uns mal über die Marktsituation generell reden zu der Zeit. Vom Gefühl her gab es da, glaube ich, mehr Wohnwägen als Kastenwägen oder diese kompletten fertigen Autos, die man jetzt sieht.
Kastenwagen hat damals im Reisemobilmarkt, also es gab natürlich den Bulli, diese Ausbauer, die gab es natürlich, aber der normale Kastenwagen und vor allem so ein Serienkastenwagen, wie jetzt ein Ducato oder ein Jumper, der hat eigentlich damals so gut wie keine Rolle gespielt. Und man kann sich dann erinnern daran, sensationell war einfach der Preis. Ne? Also er hat damals hier, das waren ja zu D-Mark-Zeiten noch, er hat damals hier so ein Fahrzeug anbieten können, unter 50.000 D-Mark, also weit unter 50.000 D-Mark. Und das war natürlich für alle, ja, möchte man sagen, Reisemobilisten, die kleine Autos gerne haben, war das natürlich schon eine Sensation, so einen Preis überhaupt mal zu haben. Wenn du mal schaust, wie viel das beispielsweise damals schon ein Bulle gekostet hat und dann kommt da ein und sagt, Mensch gut, du kriegst von mir einen ausgebauten Kastenwagen, hast viel Platz. Damals war ja hier schon 5,60 Meter der Ducato oder der Jumper lang. Und da hast alles drin, du hast Bad drin, also eine Nasszelle drin, du kannst duschen drin, du hast deine Sitzplätze irgendwo drin. Das war natürlich eine Riesensensation.
Das hat sich aber dann auch nicht wirklich entwickelt in dem Fall, sondern es kam dann von gleich auf alles. Also wenn ich jetzt, weil du hast das ja angesprochen mit dem VW Bulli zum Beispiel. Das gibt es ja bis heute meines Wissens nicht, dass da dieses komplett ausgebaute System da ist. Also der Peter Pössl ist dann schon hergegangen, hat gesagt, nicht wir machen jetzt erstmal Bad rein und dann vielleicht noch eine Kochzeile, oder sondern das ist von jetzt auf gleich einmal alles.
Jetzt auf gleich alles, erster Fahrzeugtyp, der hat Duo 2000, Duo Van, Duett oder Pössl Family, das sind diese vier Grundrisse gewesen, was er damals gebaut hat. Und das Sensationelle war das, dass einfach diese Fahrzeuge, die haben schon damals, also der hat eine komplette Nasszelle gehabt, ich habe komplette Stehhöhe in diesen Fahrzeugen gehabt und wie gesagt, der Preis, der war natürlich sensationell.
Wie haben denn die Kollegen, ist das übermittelt, von Volkswagen da reagiert? Begeisterung wird es nicht gewesen sein, oder?
Ich glaube damals, wir reden ja nicht auch von damals von großen Einheiten. Das hat, glaube ich, jetzt hier auch die Wettbewerber oder die damals jetzt in Anführungszeichen Wettbewerb stand, nicht großartig interessiert, weil da sind einfach zu wenig Stückzahlen darüber gelaufen. Und ich meine, der Name Pössl war ja auch gar nicht bekannt. Pössl war ja gar nicht in den Köpfen drin. Der Peter Pössl hat damals dann ein Handelsnetz aufgebaut und da sind eigentlich die Beziehungen auch hier zu dem Hause Glück entstanden, weil nämlich Glück war einer der ersten Pössl-Händler in Deutschland. So ist eigentlich hier bei uns sind die Verbindungen entstanden zum Hause Glück zu Peter Pössl.
Ist es falsch, wenn ich sage, dass man ihn vielleicht da unterschätzt hat damals, weil er, wenn auch vielleicht per Zufall oder gewusst, die richtige Richtung eingeschlagen hat und die richtige Strategie. Jetzt, wenn wir jetzt mal aus dem Jahr 2025 zurückschauen, klar, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Ich glaube, das hat Peter Pössl damals auch nicht gewusst, dass das mal so einschlägt. Jetzt muss man natürlich die Zeiten sehen. Wir reden jetzt hier ab 96. Ja, da reden wir von ein paar hundert Fahrzeugen im Jahr, was hier Peter Pössl in Deutschland und in Österreich verkauft hat. Also der große Boom in dem Bereich des ausgebauten Kastenwagens, der ging ja viel, viel später los. Also damals war das Segment für viele einfach uninteressant. Und auch die Reisemobilhersteller, die traditionellen Reisemobilhersteller, die haben das Segment links liegen gelassen, weil die gesagt haben, das ist ja gar kein Reisemobil und ist für unsere Kunden ja gar nicht interessant. Ich glaube, niemand hätte damals gedacht, dass so ein ausgebauter Kastenwagen jetzt hier so einschlägt, wie es momentan jetzt ist. Das hätte kein Mensch gedacht und auch von den traditionellen Herstellern hätte es keiner gedacht, dass es so weit mal kommt.
Jetzt haben wir ja den Begriff Glück schon gehört, aber Glück war in dem Fall vielleicht auch mit dabei. Hätte auch sein können, dass wir jetzt darüber gar nicht sprechen, weil das im Markt keinen Anklang gefunden hätte.
Wie gesagt, Glück war dabei und ich meine, ich kann mich auch da an die Zeit noch erinnern. Ich meine, ich bin ja auch bei Glück seit über 35 Jahren. Also diese Autos, wenn du jetzt so ein Autos mal hast und ich sage ja, du haust mal so einen Preis raus mit 49.000 Euro, da überlegen sich die Kunden das dann schon. Und ich meine, damals waren die das eigentlich schon hübsche Fahrzeuge, wie gesagt, da war alles drin. Es waren Autos, die alltagstauglich waren und man hat damals auch hier bei uns in den Handelsbetrieben, hat man da schon auch Erfolg gehabt und das Auto ist verkauft worden. Es war mit Sicherheit auch der Hingucker immer auf den Messen und so entstand eigentlich hier ab 96, 97, 98, 99 bis 2000, eigentlich hier ist Peter Pössl mit dieser Pössl-Vertriebsstruktur gewachsen. Aber wie gesagt, es waren also Stückzahlen natürlich, die jenseits von dem ist, was momentan aktuell wir verkaufen.
Jetzt hören mit Sicherheit auch irgendwelche Marketingagenturen dazu und wollen natürlich wissen, weil diese Story, so haben wir sie noch nie gehört, das ist jetzt wirklich exklusiv. Wir sind im aktuellen Zeitalter mit Social Media, mit Marketing und was man da jeden und so weiter erreichen kann. War vielleicht damals dieser Kastenwagen, diese ausgebaute, fahrende Werbelitfaßsäule auf jedem Campingplatz, weil wenn du sagst, ein paar hundert Stück, dann muss das ja dann schon was ganz Spezielles gewesen sein. Und dass man sich denkt, so, was ist denn das? Schau mal her, spannend, wo hast du den her? Dass das dann wie so ein Schneeballsystem sich weiterentwickelt hat?
Ja, aber ich glaube, damals war jetzt Pössl als Marke relativ unbekannt. Also stell dir mal vor, du bringst jetzt eine Marke raus und du verkaufst, Pössl hat verkauft jetzt hier, bis wir das übernommen haben, 600, 700 Autos im Jahr. Also das ist keine große Stückzahl. Ich glaube jetzt nicht, dass da die Marke unbedingt herausgestochen hat, aber das Konzept hat überzeugt. Das war eigentlich hier das Wesentliche. Und natürlich dieses Konzept zu diesem unschlagbaren Preis. Das war eigentlich das, was eigentlich hier viele überzeugt hat. Und klar, ich meine, man fängt immer klein an und das ist dann gewachsen. Wenn man mal so die Story dann weiterverfolgt. Peter Pössl, klar, ich meine, wie heißt es so schön, wenn du dann irgendwo wächst. Ne? Ich meine, damals diese Fahrzeuge, die wurden, wie gesagt, in Slowenien gebaut. Peter Pössl musste die Chassis kaufen, musste die natürlich bezahlen. Man kam dann natürlich auch in Stückzahlen rein. Und das hat natürlich alles auch mit Liquidität zu tun und war natürlich auch der Auslöser dafür. Peter Pössl einmal auch sein Alter, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber auch hier, ich meine, er ist auch dann zeitlang erblindet, wo man dann gesagt hat, 2001, ich denke darüber jetzt nach, einfach hier die Firma zu verkaufen. Mein Konzept, die Firma zu verkaufen. Und da hat natürlich die Verbindung zu Glück eine wesentliche Rolle gespielt, weil er kannte natürlich hier auch uns, er kannte unsere Leute und er ist gekommen und hat gesagt, pass auf, Firma Glück, habt ihr nicht Interesse daran, hier meine Firma zu kaufen?
Wir sind im Zeitstrahl jetzt etwa Ende der 90er, Anfang jetzt der 2000.
2001 haben wir das dann fix gemacht. Ja, war eine verrückte Zeit. Wir haben damals gesagt, gut, viel falsch machen kann man nicht. Ist ein überschaubarer Betrieb. Also die Firma Pössl hat damals insgesamt 3 Mitarbeiter gehabt. Das war die Firma Pössl, sonst nicht mehr. Es war ein ganz, ganz kleines Büro in Einring. Einring ist in der Nähe von Salzburg in einem Dachgeschosswohnung und viel falsch machen kann man nicht. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann stampfen wir das Ganze ein. Und wenn es klappt, dann freuen wir uns.
Bei welchen Stückzahlen wurde die Firma übernommen dann oder entsprechend? Ja, 2001, was hat man da gehabt?
2001 hat Pössl insgesamt runde 650 Autos circa verkauft in Deutschland und in Österreich.
Für heute würde man sagen, ein Proof of Concept, dass es doch funktioniert. Ansonsten hätte er ja gar nichts verkauft.
Absolut.
Machen wir einen kurzen Zeitsprung. Aktuell, letztes Jahr, wie viele waren es da im Vergleich?
Ja gut, also wir sind natürlich jetzt in der Pössl Group mittlerweile mit den verschiedenen Brands, was wir haben, ne? Wir sind da weit über 10.000 Einheiten, ne? Was wir jetzt machen. Ne?
Wir damals, reden von 24 Jahren.
Seit 2001, seit 1. Januar 2002 ist dann die Pössl Group, damals war ja nur Pössl Freizeit und Sport GmbH, die ist dann bei uns eben hier, wir haben die übernommen. Seit dem 01.01.2002 bin ich dann als Geschäftsführer zur Firma Pössl auch dazugekommen.
Also recht am Anfang dann auch.
Seit bei uns bei Glück dabei ist, bin ich dort Geschäftsführer und durfte natürlich auch alle Personen, die damals waren und die jetzt heute sind, einstellen und begleiten, war natürlich eine spannende Zeit und herausfordernde Zeit. Andere Zeit wie heute, muss man auch dazu sagen, weil dann beging eigentlich hier 2002 der weitere Ausbau und der weitere Aufbau der Firma Pössl.
Wollte gerade sagen, also im Grunde kommst du ja in ein Unternehmen rein, das ist ja jetzt aus diesen Start-up-Schuhen schon ein bisschen weit raus, aber wo fängt man denn da an? Da sagst du, okay, wir haben drei Mitarbeiter, es gibt eine Idee, wohin die Reise gehen soll und dann? Also wie geht man sowas an?
Da sind einige schlaflose Nächte gewesen, vor allem, dass der Produzent, was damals ja die Pössls produziert hat, ja auch selber die Autos unter einem anderen Namen vertrieben hat in anderen europäischen Ländern, also Deutschland und Österreich, war Pössl und die anderen europäischen Länder wurden eigentlich die gleichen Autos unter anderem Namen verkauft, aber nicht unter dem Namen Pössl. Und wir haben uns eigentlich hier, und das war die große Herausforderung, wir haben uns dann hier von diesen Produzenten getrennt, das war 2004, und sind dann mit der Produktion komplett abgewandert zur Firma Detlefs nach Isny. Und wir haben hier 2004 eine komplette Produktserie mit 4 Grundrissen komplett angefangen neu zu bauen. Das war eigentlich die größte Herausforderung, die also damals wir in den ersten Jahren gehabt haben, sind dann hier auf einen weiteren Brand gekommen. So ist dann Globecar mit dazugekommen. Globecar sind ja eigentlich hier die gleichen Produkte wie Pössl, halt mit einem anderen Design. Und wir sind eigentlich hier europaweit dann in Vertrieb gegangen. Also wir haben nicht nur in Deutschland, Österreich verkauft, sondern wir haben auch hier dann Frankreich, wir haben die Benelux-Länder mitgenommen, wir haben Italien mitgenommen. Also wir sind dann europaweit auf den Vertrieb gegangen.
Und nach 3 Jahren?
3 Jahren. Und das war eigentlich hier so die größte Herausforderung eigentlich hier in der damaligen Zeit, dass man natürlich gesagt hat, gut, wir wollen eigentlich hier das weiter ausbauen. Und in meinem Nachhinein, klar, hätte es auch keiner gedacht. Also ich glaube, viele haben gesagt, gut, okay, Pössl geht unter. Also ich meine, das werden die nicht schaffen. Und wir haben das geschafft und haben das auch hingekriegt.
Und aber das ist, entschuldige, dass ich nochmal unterbreche, aber das ist ein All-In.
Es hat natürlich uns auch geholfen, auch zum Hause Detlefs bestanden natürlich da auch schon Kontakte, schon vorher Kontakte. Und das hat natürlich uns auch geholfen dabei, dass hier wir das mit denen dann so hingekriegt haben. Und 2003, 2004, muss man auch dazu sagen, da war in der Branche, waren das eigentlich sehr, sehr schwierige Jahre. Viele Hersteller haben nach Auslastung gesucht und das hat natürlich wunderbar reingepasst. Was uns gelungen ist, ist, dass wir wirklich zum Saisonstart, also unsere Saison startet ja immer am 1.9., also am 1. September ist ja bei uns immer Saisonstart, bis zum 31.8. ist uns gelungen, dass wir wirklich hier die kompletten Grundrisse, neue Grundrisse, neue Ideen, was wir natürlich reingebracht haben. Ich glaube, das ist auch das ganz Besondere hier an Pössl, dass wir doch irgendwo der Innovativtreiber sind, dass wir immer neue Ideen reinbringen, dass wir neue Varianten reinbringen, neue Grundrisse reinbringen. Wenn du heute diesen gesamten Kastenwagenmarkt anguckst, was eigentlich da verbaut worden ist, sind doch viele Dinge, die einfach hier von unserer Seite aus da stammen. Aber das war die Herausforderung, dass wir wirklich in der Lage waren, zum Saisonstart sofort anzufangen mit 4 Grundrissen hier auf 2 Brands und sofort in europaweiten Vertrieb gegangen sind und wir dann relativ schnell auch gewachsen sind. Also man hat dann gesehen, wir haben Erfolg damit, wir haben neue Handelsbetriebe haben wir dadurch gewonnen und wir sind da ganz schnell mal von diesen 700, 800 Autos sind wir dann auf 1600, 1700 Autos gestiegen und hat uns eigentlich recht gegeben, dass man eigentlich hier da auf das richtige Pferd gesehen hat.
Es ist ja der Inside Pössl Group. Würdest du es wieder so machen? Es klingt jetzt nach einer fantastischen Erfolgsgeschichte, die aber ja vielleicht gar nicht so absehbar war, dass es wirklich alles so Zahnrad in Zahnrad greift und die Märkte dann so funktionieren. Also jetzt, so wie du es erzählst, unterschreibe ich dir, mega Ding. Aber da wirst du doch mit Sicherheit auch schlaflose Nächte gehabt haben. Da sind doch mit Sicherheit auch Sachen nicht so gelaufen, wie es geplant hat.
Es sind viele Dinge nicht so gelaufen, wie geplant war. Aber im Nachhinein ist halt alles das richtig gewesen. Und man muss ja auch dazu sagen, wir hatten einfach eine ganz, ganz große Portion Glück. Das kommt ja auch dazu. Ich meine, es ist ja nicht so, man muss ja auch die richtige Idee haben. Also ich meine, dieses Segment ist ja dann hier genau in diesen Jahren auch angewachsen. Ne? Also wir hatten ja damals hier 2003, 2002, 2004, da ist ein Marktanteil gewesen, vielleicht von circa 14-15%, ne, was dieser Serienkastenwagen an Marktanteil hier im Caravan-Bereich gehabt hat. Absolut untergeordnete Rolle. Und es ist immer, immer mehr gewachsen. Und ich meine, wir sind da schon irgendwo in einer Nische reingegangen mit unseren Autos, wo wir auch den Nerv der Zeit getroffen haben. Und du brauchst ja für jedes Auto auch einen Käufer. Und die Autos sind angekommen und das war unser ganz, ganz großer Vorteil, Glück auch dabei, dass wir einfach da überzeugt haben und natürlich klar auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir geboten haben, dass wir genau eben hier zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle hier angefangen haben, dieses Geschäft auszubauen.
Du siehst mich staunen, gell? Ich kenne die ganzen Details auch noch nicht so, aber es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die richtige Idee zur richtigen Zeit zu platzieren und dann so wachsen zu können. Wenn man jetzt mal so über die Messe geht, du warst ja mit mir auf der CMT, du findest so viele Sachen, die von Pössl als Innovation eigentlich in den Markt gebracht wurden, ob das das Raumbad ist, ja, ob es die Zuziehhilfe ist, ob es jetzt Sky oder Multiroof sind, Ideen, Abwandlungen davon und vieles, vieles mehr. Das Konzept, das Innenraumkonzept, das eigentlich seit 2002 besteht im Two-Win, das immer noch genauso vom Prinzip erhalten blieb, also irre.
Also ich muss auch sagen, ich bin begeistert, weil es ist spannend. Und häufig erlebt man ja dann doch Situationen, wo man eine Idee hat, ein Produkt zu entwickeln, fährt dann in die eine Richtung und kommt dann auf einer ganz anderen Seite in irgendeiner Form raus. Unglaubliche Story.
Es waren auch sehr viele Mitarbeiter auch dabei. Tolles Team, was wir immer noch haben und die natürlich auch die Innovation hier mit reingebracht haben. Klar, ich meine, das ist eine schöne Sache. Wir haben, wie gesagt, wenn man das aus rückwirkender Perspektive betrachtet, mit Sicherheit alles richtig gemacht. Und ich meine, wenn man das so weiterverfolgt, dann kam das Jahr 2005. Ich meine, 2005, wir haben dann angefangen, nicht nur auf dem Citroën und auf Fiat aufzubauen, sondern wir haben damals dann angefangen, auf dem Ford und auf dem Renault auch aufzubauen. Also wir haben eine Zeit gehabt hier von einigen Jahren, wo wir quasi auf vier unterschiedlichen, sage ich mal, Chassis-Herstellern aufgebaut haben. Wir haben ein Ford gehabt, wir haben ein Renault gehabt, wir haben ein Fiat gehabt, ein Citroën, die aber damals schon baugleich waren, zumindest in den Innenmaßen. In der Tat, es waren schon Herausforderungen für uns, ne? Also was wir da so gehabt haben, und klar haben wir die dann ganz gut gemeistert.
Ich muss kurz reinfragen, weil wir jetzt bei diesem 2004, 2005 hängen. Das scheint ja schon so ein neuralgischer Zeitpunkt zu sein in der Firmengeschichte. Jetzt hattest du es ja gesagt, Anfang der 2000er, 2002, zwischen 600 und 700 verkauften Fahrzeugen, drei Mitarbeitern. 2004, 2005, wie sahen die Zahlen da aus?
Ja, da waren wir schon ein bisschen mehr. Also das ist eine reine Lohnfertigung gewesen, was wir damals gemacht haben bei der Firma Detlefs. Aber wir haben ein Büro, gut, da waren es dann vier Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und wir sind so Richtung dann 1800 Fahrzeuge dann marschiert. Es war dann schon eine Ansage 2005, was wir da schon verkauft haben.
Das heißt, du berechnest die Mitarbeiter jetzt, die auf der fixen Payroll sind?
Ja klar, richtig. Also die, wo jetzt bei uns...
Also ihr habt ja nicht mit vier Leuten 1800 Autos gebaut.
Ich sage, war ja Lohnfertigung. Ne? Es war ja Lohnfertigung.
Okay.
Ja? Lohnfertigung, das heißt, bei der Firma Detlefs haben wir die Autos fertigen lassen. Und selbstverständlich sind bei der Firma Detlefs sind damit beschäftigt gewesen, einige hundert Leute mit dem Bau von diesen Autos.
Was war dann so der größere große Schritt dann? Wo würdest du es für dich verorten jetzt aus der Erfahrung
raus? Ja gut, ich meine, es
ist ja so, ich meine, du bist ja bei uns angewiesen doch auf den Chassishersteller. Und ich meine, 2007 hat ja auch Stellantis, damals hat es ja nicht Stellantis geheißen, es war ja PSA und Fiat, haben ein neues Chassis rausgebracht, wo dann wir auch alle Grundrisse umstellen mussten auf die neuen Längen. Ne? Das war mit Sicherheit auch eine Herausforderung, wobei unterm Strich muss man auch dazu sagen, haben eigentlich hier die Fahrzeuge durch diese Umstellung auf die neuen Chassis auch einen Mehrwert bekommen. Also man hat einfach mehr Platz da drin gehabt. Also wenn du vorher 5,60 Meter gehabt hast und da hast du dann 6 Meter, oder dann kam auch das 640er Fahrzeug dann hier raus mit der Länge, da hast du natürlich auch schon einen ganz anderen Wohnwert. Aber das waren wiederum neue Grundrisse, neue Herausforderungen, mit Sicherheit auch mit ganz anderen Problemen, die irgendwo dabei waren. Und wir haben das natürlich ständig begleitet. Wir haben klar auch neue Ideen reingebracht. Ich meine, es entstanden hier die ganzen Autos hier mit den sogenannten Raumbädern, was wir hier mit dazu gebracht haben. Wir haben diese All-In-Pakete, was ja wir gemacht haben, entwickelt. Also kein Jahr war langweilig. Ich sage ja, 2007 war mit Sicherheit auch wieder so ein herausforderndes Jahr, wo wir hier irgendwo bei uns in der Produktion hier die auch komplett auf den Kopf stellen mussten, die Lohnfertigung. Und einfach hier uns die Fahrzeuge angepasst haben an diese neue Chassis, was da hier von uns geliefert worden sind. Und 2007 ist auch dann hier, haben wir uns in das Segment wieder reingewagt, wo wir noch nicht waren, und zwar mit dieser Hochdachgeschichte. Ne? 2007 kam eigentlich hier dieser Concorde Compact, das ja bereits schon gegeben hat, zu uns. Dieser Concorde Compact wird jetzt noch in Zellingen gebaut, ist auch eine ganz, ganz kleine Manufaktur, ebenfalls reine Lohnfertigung. Und die haben wir damals, haben wir diese Marke so übernommen und haben auch hier diese GFK-Bauweise übernommen. Und so entstand eigentlich hier dann der Vario. Also nach wie vor, denke ich mal, eines der schönsten Fahrzeuge und ein richtiges Raumwunder, ne? Mit dem GFK-Hochdach und mit dem Bett oben drin, also wunderschönes Auto. Da hat sich einiges getan, und natürlich geht die Reise dann auch noch weiter bis zum Jahre 2025. Und am Ende sei da noch zu nennen der Roadster X. Markus Wahl, Geschäftsführer bei Pössl, the Chef of All, Hausmeister, wie du dich selbst ja bezeichnest. Diese richtig spannenden Jahre, die wollen wir in der nächsten Folge dann noch ausführlich besprechen. Das heißt, auch Robert, mein Lieber, wir hören uns genau in der nächsten Woche wieder, dann mit Markus Wahl, wie alles begann.
Teil 2.
Story, die Pössl-Story Inside Personal Group Teil 2. Bis nächste Woche. Vielen Dank für den Moment erstmal. Der Chef ist.
Ja, danke schön, Jan.
Danke, Jan.
Dein Pössl. Der Inside Personal Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.